Die Geschichte rund ums sechste Zeichenwunder Jesu in Johannes 9 ist meisterhaft erzählt. Dass sie mitunter sogar kabarettistische Züge annimmt, soll nicht über ihre tiefgründige Botschaft hinwegtäuschen. Zum einen dreht sich die gesamte Geschichte nicht nur um die Tatsache, dass Jesus ein Wunder wirkt und wie genau er dabei vorgeht, sondern vielmehr um die Frage, wer ist dieser Jesus, beziehungsweise wer glaubt er eigentlich, dass er sei? Außerdem wird erkennbar, dass Jesus sowohl Glauben weckt, als auch Unglauben provoziert. Ja, man möchte meinen, dass die Heilung des Blinden Glauben weckt und Augen öffnet für Jesus. Aber Johannes belehrt uns eines Besseren mit dieser Geschichte. Viele langjährige Nachbarn wollen den Geheilten gar nicht erst als den ehemals Blinden erkennen, obwohl es offensichtlich gewesen sein dürfte. Aber sie verweigern sich schlichtweg der Möglichkeit so eines Wunders. Vor allem aber bei den geistlichen Führern löst das Heilungswunder regen Widerstand aus. Sie spielen sich als Religionspolizei auf und melden sich mit inquisitorischen Fragen zu Wort. Immer rund um die zentrale Frage, wer dieser Jesus eigentlich glaubt zu sein. Und das obwohl oder vielleicht auch gerade weil sich Jesus mit dieser Heilung eines Blinden eindeutig als Messias zu erkennen gab. Die Propheten im Alten Testament hatten das so angekündigt. Speziell auch der große Jesaja, ein Schwergewicht unter den prophetischen Stimmen, hatte dies im Zusammenhang mit dem messianischen Heil vorhergesagt. Diese religiösen Führer hätten also eigentlich genauso reagieren können wie ihr Kollege Nikodemus, von dem Johannes in Kapitel 3 berichtet hatte. Wie hatte er noch zu Jesus gesagt? Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Wen immer Nikodemus mit »wir wissen« meinte, wir sehen, dass es Menschen gab, die auf Jesus mit Glauben reagierten. Aber eben nicht alle, so wie es in Kapitel 9 deutlich wird. Interessant, mit wie viel Unglauben und Ablehnung Menschen auf Jesus reagieren, obwohl die Argumente vielmehr für ihn reden als gegen ihn. Oftmals ist Unglaube durch Angst motiviert, wie auch hier in der Geschichte. Die betroffenen Pharisäer sehen sich und ihr System offenbar durch Jesus bedroht und greifen zu verzweifelten Maßnahmen von Leugnung bis zur Verleugnung. Sie liefern sich fast lächerliche Diskussionen, geben kein gutes Bild ab, verrennen sich, offenbar getrieben von Verzweiflung. Und je mehr Beweise für Jesus sprechen und je mehr Juden drohen, an ihn zu glauben, desto autoritärer werden die Verantwortungsträger. Jedes Bekenntnis zu Jesus wird mit einem Ausschluss aus der jüdischen Gemeinschaft geahndet. Dementsprechend ausweichend antworten auch die Eltern des Geheilten, nachdem sie von der Religionspolizei befragt wurden. Ja, die jüdische Propaganda- und Einschüchterungspolitik beginnt zu wirken. Und beim Passafest im Folgejahr wird es dazu führen, dass man Jesus öffentlich den Prozess macht und ihn tötet, mit Unterstützung des Volkes. Aber von all dem lässt Jesus sich nicht abhalten, ganz sich selber zu sein. Er heilt und hilft, er lehrt und klärt. Jesus gibt der Gnade und der Wahrheit ein Gesicht, weckt Glauben und nimmt allen Unglauben traurig zur Kenntnis, so sehr er diesen auch konfrontiert, gerade bei denen, die es besser wissen sollten. Wie traurig, wenn man religiös so verbohrt ist, dass man eigene Traditionen über die Wahrheit und das Wohl eines Menschen stellt. Anstatt sich mit dem Blindgeborenen über sein neues Augenlicht und sein ganz neues Leben zu freuen, geben sie sich dem Ärger hin, dass Jesus ihr Schabbatgebot gebrochen hatte. Ihnen geht es nicht um Menschen, sondern um Macht. Nicht um Wahrheit, sondern um Rechthaberei. Sie schaffen es, die Sache völlig zu verdrehen und ernennen Jesus kurzerhand zum Bösewicht. Dabei argumentieren sie auch noch fromm. Am Ende wird umso deutlicher, dass sich alles an der Frage festmacht, wer Jesus ist und wer er bloß nicht sein darf, nämlich der Messias und erst recht nicht Gottes Sohn. Die Geschichte mündet mit dem Fazit Jesu, dass die, die von sich behaupten, den theologischen Durchblick zu haben, in Wahrheit blind sind. Sie können und wollen das Offensichtliche nicht wahrnehmen und wahrhaben. Die Sehenden also sind die eigentlichen Blinden, so Jesus. Dieses Fazit ist umso markanter, als dass die ganze Geschichte ja mit einem Blinden begann, der sehend wurde. Und über sein physisches Augenlicht hinaus bekam er auch den rechten Blick auf Jesus und auf die geistliche Realität geschenkt. Dieser Kontrast zwischen Glaube und Unglaube wird zum Ende der Geschichte hin sehr deutlich. Und natürlich ist es erfreulich, dass Jesus nicht nur Ablehnung provoziert, sondern auch Glauben weckt und wachsen lässt, wie wir an diesem geheilten Blinden beobachten können. Anfänglich drehte sich für ihn alles um die Heilung selbst, die Freude am neuen Augenlicht und das Bezeugen des Wunders. Wem er das verdankte, war ihm zunächst unwichtig. Genau das aber ist die Schlüsselfrage von Kapitel 9 und vom Johannesevangelium überhaupt. Deshalb sucht Jesus diesen Geheilten später in dieser Geschichte nochmals auf und führt seinen Glauben auf eine nächste Ebene. Er fragt ihn konkret: Wer bin ich für dich? Und willst du in einer persönlichen, vertrauensvollen Beziehung mit mir leben? Und der Geheilte gibt eine erfreuliche Antwort. Am Ende steht sein fröhliches Bekenntnis zu Jesus und seine Anbetung. Ja, Glaube will zur Anbetung führen. Denn Anbetung führt uns von der Gabe zum Geber, von der Heilung zum Heiler. Anbetung liebt Jesus nicht für das, was er uns gibt, sondern für das, wer er ist. In diesem Sinne bete ich, dass Gott uns immer mehr und immer wieder neu die Augen öffnet für Jesus. Nicht nur für seine Wunder, sondern für sein Wesen. Und dass wir selbst zu Augenöffnern werden für Menschen um uns herum, durch die Wirklichkeit Jesu in unserem Leben und durch unser fröhliches und freimütiges Bekenntnis zu ihm.